mein Nächster, der Jesus nicht kennt. Dieser Zachäus war einer von denen. Er hatte von Jesus nur vom Hörensagen vernommen, aber richtig kennen tat er ihn nicht. Tja, das änderte sich dann, als der Jesus auf einmal vor ihm stand und ihn anguckt und ihn einlud. Mein Nächster, der Jesus nicht kennt. Dazu dieses Wort aus 1. Timotheus 2, Vers 4. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit gelangen. Ihr kennt dieses Wort. Und ihr wisst auch, wie es uns so geht in diesem unserem Lande. Wir sind von allen Seiten umgeben von Menschen, die den lieben Gott einen guten Mann sein lassen. Naja, Religion, an Gott glauben, ist inzwischen nicht mehr so doll verankert in der Bevölkerung unseres Landes. Und so leben die Menschen munter und schiedlich-friedlich ihren Alltag und es geht ihnen zunächst mal ganz ordentlich und prima. Es gibt die üblichen Aufs und Abs im Leben, so wie das jeder kennt. Und ansonsten halten es die allermeisten, so wie es der alte Fritz schon gesagt hat, der Zeitgenosse der Aufklärung, das so formuliert hat. Er sagte nämlich, jeder soll nach seiner eigenen Fasson selig werden. Denn das kennt ihr bestimmt auch. Mit anderen Worten, was jemand glaubt oder nicht glaubt, ist Privatsache. Das alleine schon bemerkenswert. Jeder kann da glauben, was er will, und ob jemand katholisch, evangelisch oder was auch immer sein will, ist völlig wurscht. Keine Obrigkeit kann bestimmen, was du zu glauben hast oder was du glauben sollst. Mach einfach, was du willst. Wenn du Christ sein willst, prima. Na, wenn es dir doch hilft. Und wenn du kein Christ sein willst, ebenfalls prima, dann brauchst du das eben nicht. Damit wird die Gottesfrage komplett privatisiert. Und es geht auch gar nicht mehr um den Autoritätsanspruch einer göttlichen Macht oder so wie Luther das gesagt hat, wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Das spielt alles überhaupt keine Rolle mehr. Denn es wird ja geleugnet oder gar nicht mehr so in Betracht gezogen, dass da eine göttliche Macht ist, die irgendwas zu sagen hätte in meinem Leben. Und überhaupt, was heißt schon die Wahrheit? Wer hat denn die Wahrheit? Die Wahrheit über Gott, naja, du kannst doch glauben, was du möchtest. Jeder hat da seine eigene Wahrheit. Kennt ihr solche Sätze? Ja, ne? Und zum Schluss kommt dann raus, ja, wenn du dich damit besser fühlst, dann mach es halt. Kennt ihr das? Ja. Damit hat die Frage nach Gott eher so die Funktion des Weichspülers beim Wäschewaschen. Sozusagen als Dreingabe. Damit die Handtücher schön kuschelig werden, tut man halt auch noch zum Schluss den Weichspüler rein. Aber eigentlich braucht man den nicht, weil sauber wird die Wäsche durchs Waschmittel und nicht durch den Weichspüler. Das ist mehr so on top, damit es eben schön kuschelig wird. Damit ist der Glaube dann auch sowas wie der Weichspüler fürs Leben, der dir ein bisschen mehr hilft, den Alltag zu ertragen. Tja, was wohl Zachäus gedacht und geglaubt hat, als er hörte, dass Jesus in die Stadt kommen würde. Immerhin dürfte sich Zachäus sehr genau bewusst gewesen sein, dass er für die frommen Leute seiner Zeit ein völlig unakzeptabler Typ war. Was er da machte, war ja sowas von gottlos. Erstens mit den verhassten Römern zusammenarbeiten und dann auch noch die eigenen Landsleute mit überhöhten Zollgebühren ausnehmen. Das war schon ziemlich nah dran an der Mafia. Und das war auch so. Dass Zachäus ein Sünder war, wusste er selber sehr genau, das brauchte ihm keiner erklären. Und es störte ihn nicht. Hey, jeder muss sehen, wie er klarkommt, oder? Irgendwie muss ich ja meine Brötchen verdienen. Was ist, wenn dieses Lebensgefühl dann auf 1. Timotheus 2, Vers 4 trifft? Wo es heißt, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Ich weiß, die Kritiker haben hier alleine bei diesem Bibelwort schon eine ganze Menge von Anfragen und Kritikpunkten. Ich nenne mal ein paar. Was heißt hier Gott will? Wirklich? Will Gott etwas? Bringt das auch irgendwas, wenn Gott etwas will? Also wenn ich etwas will, ist das doch schön und gut, aber nicht alles, was ich will, geschieht auch. Wie ist das denn bei Gott? Wenn der was will, passiert dann was? Wollen kann man schließlich ganz viele Dinge, aber tut man sie dann auch? Tut Gott was dafür, dass sein Wille umgesetzt wird? Und wenn ja, wie macht er das denn bitte? Als nächstes, wieso eigentlich alle Menschen? Gibt es da keine Ausnahmen? Und was ist mit den Menschen, die das gar nicht wollen? Werden die zu ihrem Glück gerettet? Werden die gegen ihren Willen gerettet oder wie? Und überhaupt Rettung? Ja, von was denn? Brauchen wir das eigentlich, Rettung? Wovon? Und was ist, wenn ich mir gar nicht so verloren vorkomme, als dass ich gerettet werden müsste? Fragt mal die Leute um euch rum, die kommen sich nicht unbedingt verloren vor, oder? Und wie ist das mit der Erkenntnis der Wahrheit? Habe ich gerade schon kurz angeschnitten. Welche Wahrheit soll das denn bitte sein? Was gibt es denn da Besonderes zu erkennen? Ist Wahrheit nicht sowieso relativ? Hat nicht jeder seine eigene private Wahrheit und so weiter und so weiter? Und was ist, wenn ich diesen Gott ganz einfach nicht brauche? Ist es nicht für aufgeklärte Menschen so, wie es der alte Fritz gesagt hat, nämlich, dass jeder nach seiner eigenen Fasson einfach selig werden soll? Also ihr merkt schon, es gibt einen Haufen Fragen, die man da stellen kann. Wie kann ich da reden mit meinem Nächsten, der Jesus nicht kennt? Was mache ich da eigentlich? Und der auch erstmal gar nicht unbedingt glaubt, dass er Jesus braucht. Ja, wofür denn? In Klammern, Zachäus dachte das eigentlich auch nicht. Er war sich seines Lebens sicher, er wusste, was er will, er hat schiedlich, friedlich, ordentlich sein Leben gelebt in seinen Verhältnissen und doch wollte er irgendwie diesem Jesus begegnen. Schau an. Bis zu dem Tag in Jericho war er sich seines Lebensstils ganz gewiss und sicher. Und dann begegnete er Jesus und das änderte wirklich alles. Wie kam es dazu? Also, erstmal, Gott will retten, ja. Das ist der erklärte Wille Gottes, dass er sich helfend und rettend allen Menschen zuwendet. Wenn natürlich jemand sagt, ich glaube nicht an Gott, den gibt es doch gar nicht und überhaupt, man muss mich gar nicht retten, weil es mir durchaus gut geht und ich mich bester Gesundheit erfreue und überhaupt. Naja, was dann? In alten Zeiten haben die Pfarrer in ihren Predigten deshalb oft so richtig die Hitze des Höllenfeuers geschürt und die Qualen der ewigen Verdammnis so richtig toll bildhaft ausgemalt, damit die Leute ordentlich Angst kriegen und sich dann zerknirscht und schuldbewusst zu Gott bekehren und Buße tun. Und wenn die Leute dann hübsch ordentlich zerknirscht Buße getan haben, hat die Kirche sie gnädig angenommen. Diese Praxis hat aber sowohl der Kirche als auch dem guten Ruf des Christentums nicht unbedingt gut getan auf lange Frist. Einfach deshalb, weil die Leute sich bevormundet vorkamen. Naja, und so ganz kann man das auch nicht leugnen, oder? Und sie haben das letztlich als so eine Art Machtanmaßung der Kirche empfunden. So würden das die Leute heute vermutlich auch beschreiben. Ja, und jetzt? Deshalb ist da dann irgendwann das Pendel ins Gegenteil umgeschlagen. Und heute ist das allgemeine Lebensgefühl wirklich auf der ganz anderen Seite. Und zwar so ein bisschen so, wie es in so einem alten Faschingslied besungen wird, habe ich mal rausgefunden. Ich glaube, das kommt aus Köln. Wir kommen alle in den Himmel, weil wir so brav sind, weil wir so brav sind. Das sieht selbst der Petrus ein. Er sagt, ich lasse euch gerne rein, ihr wart auf Erden schon die reinsten Engelein. Ich gebe zu, ich habe sie so mit dem Karneval. Aber wenn das das Lebensgefühl ist und man so bei Gott denkt, dann ist der liebe Gott doch sowieso mit uns zufrieden. Wo ist also das Problem? Es gibt keinen Grund, zerknirscht zu sein und Buße wofür. Ist doch alles in bester Ordnung. Man muss sich doch das Leben nicht schwerer machen als unbedingt nötig. Also was nun? Kommen wir jetzt alle in den Himmel, ja oder nein? Ich fürchte, ich muss ja sozusagen als Spaßbremse auftreten. Denn mit der Rettung aus einer Gefahr ist das wirklich eine schwierige Sache. Man kann ja in Gefahr sein, ohne dass man es merkt. Ein Beispiel. Vor ungefähr 40 Jahren haben die ersten Wissenschaftler angefangen, davor zu warnen, dass man nicht unbedingt immer so weitermachen könne mit dem gigantischen Verbrauch an fossilen Brennstoffen, Stichwort Club of Rome und so weiter, erinnert euch vielleicht. Wir blasen viel zu viel Treibhausgase in die Atmosphäre, das bringt das Gleichgewicht des Klimas der ganzen Welt in Gefahr. Man muss dringend was machen gegen diesen Wahnsinn. Also weniger CO2-Ausstoß, keine FCKW-Gase in den Spraydosen und so weiter und so weiter. Ihr wisst alle, was daraufhin passierte. Erstmal gar nichts. Gar nichts. Denn die Leute dachten, das kann nicht sein. Als nächstes Hohn und Spott. Ach, das ist doch alles übertrieben. Sind doch keine gesicherten Erkenntnisse. Macht bloß keine Panik, sind doch normale Schwankungen. Kein Problem. Selbst bis heute ist es ja so, dass längst nicht alle Politiker glauben wollen, dass da die Welt durch den Klimawandel in Gefahr ist. Warum ich das alles sage? Wenn es um unsere Beziehung zu Gott geht, sind wir in einer ganz ähnlichen Situation. Es gibt genügend Menschen, die von vornherein gar nicht an irgendeinen Gott glauben oder glauben wollen. Es erscheint ihnen nicht logisch, sie können es nicht verstehen, sie sehen keinen Sinn darin, sie finden das alles für viel zu altmodisch, weil sie auch fürchten, dass das vielleicht Auswirkungen haben könnte und sie gar nicht wissen, wohin sie das nachher bringen würde, wenn es doch einen Gott gibt. Tja, und jetzt? Ich habe euch mal eine Skala mitgebracht von dem Herrn Engel. Das ist die sogenannte Engelskala. Ich gebe zu, die ist sehr klein gedruckt. Ich habe die leider noch ein bisschen größer gemacht. Diese Engelskala beschreibt, was die Menschen für eine Beziehung zu Gott haben oder keine Beziehung. Die geht von minus 8 über 0 bis plus 8. Und bei minus 8 ganz unten, machen wir mal die nächste Folie, da ist das ein bisschen größer gedruckt. Ja, eins weiter. Minus 8, hier völlige Unkenntnis, Ablehnung, Spott gegenüber Gott. Ach was, brauche ich alles überhaupt nicht. So, wenn man dann weiter nach oben geht, bei Nummer 7, ahnt jemand, dass es vielleicht ein höheres Wesen gibt. Aber alles sehr nebulös. Minus 4, Interesse an Gott, Jesus, Bibel und so weiter. Bei minus 3 haben die Leute vom Wort Gottes gehört. Sie verstehen die Eckdaten des Evangeliums. Und dann kommt irgendwann dieses minus 1, persönliche Betroffenheit. Meine Güte, ich bin Geschöpf Gottes und Sünder zugleich. Und am Nullpunkt kommt das, was wir Bekehrung nennen, ja? Persönliche Entscheidung für Jesus Christus. Und dann fängt man daraufhin an, okay, ich möchte lernen über Gott, fängt man an, die Bibel zu lesen. Und irgendwann, wenn es dann weitergegangen ist, lebt man so aktiv mit Christus, dass man noch andere Menschen zu Jesus führt. Okay? Diese Engelszahl zeigt, dass es so einen Prozess gibt, von minus 8 bis plus 8. Der Punkt, wo jemand tatsächlich von Jesus Christus gerettet wird, weil er die Vergebung seiner Schuld annimmt, ist dieser Nullpunkt. Und die Menschen bewegen sich da irgendwo auf dieser ganzen Skala. Die Leute, die den lieben Gott einen guten Mann sein lassen, sind ziemlich weit unten bei minus 7, bei minus 8 irgendwo so. Das ist ganz normal. wenn man von Gott nichts gehört hat, wenn man Christus nicht begegnet ist. Und dann geht es aber weiter. Wie war das bei Zachäus? Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und er tut was dafür. Gott bemüht sich maßgeschneidert um jeden Menschen. Es geht immer darum, dass ein Mensch das auch annehmen kann, was Gott ihm sagen möchte. Das Reden Gottes ist doch immer freundlich, eindringlich und klar. Bei einem Zyniker und Spötter wird eine Predigt vom Höllenfeuer vermutlich nur noch mehr Hohn und Spott hervorbringen. Das bringt also gar nichts und passt auch nicht zur Situation. Eine sensible Mimose wird von derselben Höllenfeuerpredigt womöglich in tiefste Angst und Depression gestürzt. Das halte ich ebenfalls nicht für passend für die christliche Nächstenliebe. Aber manchmal braucht ein grober Klotz einen groben Keil, und dafür gibt es ein gutes biblisches Beispiel. Der Apostel Paulus selber wurde vom Blitz getroffen und aus dem Sattel geschmissen. Das ist mal eine harte Maßnahme. Wie gesagt, grober Klotz und grober Keil. Wenn Gott sich also maßgeschneidert um die Menschen kümmert, dann sollen wir das auch tun. Und dabei soll die Liebe und die Achtung vor der Person und vor dem Schicksal des Menschen immer im Vordergrund stehen. Was braucht der Mensch, der da vor mir steht? In welcher Lebenssituation ist der überhaupt? Als Richtschnur gilt, die Einsicht und die Sehnsucht nach der Hilfe und Vergebung Gottes geschieht am besten, wenn die Menschen durch die Gnade Gottes angezogen werden und nicht so sehr, wenn sie durchs Höllenfeuer und die Angst geschubst werden. Und es sind wirklich alle Menschen gemeint. Auch dein Nachbar rechts und links neben dir, der Jesus nicht kennt. Und es geht wirklich um Rettung. Die Dringlichkeit der Verlorenheit ist nicht jedem bewusst. Das stimmt. Aber es fruchtet herzlich wenig, den Menschen Angst einzujagen. Das ist auch respektlos. Es geht darum, die Liebe Gottes leuchten zu lassen und die Sehnsucht auf die Gegenwart Gottes zu wecken. Und dabei denke ich gerne tatsächlich an Zachäus. Jesus hat ihm gar nicht alle seine Sünden vorgehalten, der wusste der selber. Die sind ihm bewusst gewesen. Was Zachäus gezogen hat, war, dass er von der Annahme Jesus gepackt war. Dieser Mensch hat mich im Blick. Der meint es ernst mit mir. Bei dem bin ich nicht der Böse, bei dem darf ich auch Mensch sein. Obwohl ich so viel Dreck am Stecken habe. Das hat Zachäus gezogen. Es geht um Rettung. Die Sehnsucht auf die Gegenwart Gottes zu wecken. Die Sehnsucht nach dem Segen in der Gemeinschaft mit Jesus zu leben. Dass Jesus sich bei ihm einlädt, die Gemeinschaft mit ihm sucht, das hat ihn gepackt. Das ist nämlich wirklich wie der Himmel auf Erden. Diese himmlischen Zustände der Gnade und Vergebung und der Gegenwart Gottes können wir uns manchmal genauso wenig vorstellen wie die Verlorenheit in der Gottesferne. Aber beides ist real. Zum Schluss, das ist doch das Ziel, dass wir zur Erkenntnis dieser doppelten Wahrheit kommen. Einerseits Verlorenheit ohne Gemeinschaft mit Jesus, andererseits in der Gemeinschaft Jesu Segen Gottes zu erfahren. Und auch wenn wir es ungern hören, wir sind auf die Gnade und die Rettung Jesu angewiesen. Die andere Seite der Wahrheit ist, Gott rettet wirklich. Er tut es gerne. Er möchte es tun. Und es geht um dich und mich. Und um deine Nachbarn, rechts und links neben dir. Amen.